Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Medienrot-Podcasts. Heute ist Hans Neubert zu Gast. Er ist frischgebackener Senior Media und E-Commerce Manager Europe für Neonails, Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien und Autor. Sein Buch LinkedIn Done Right erscheint im April und wir schauen mal, ob wir uns vorab schon ein paar Tipps abholen können. Hallo und herzlich willkommen, lieber Hans. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Okay, bevor wir ins Detail gehen, Hans, wie gut sind deutsche Unternehmen in Sachen digitale Medien aufgestellt?
Oh, deutsche Unternehmen nicht so gut. Am besten veranschaulichen für die allgemeine Situation in Deutschland kann man es aber tatsächlich mit der Verwaltung in Deutschland beziehungsweise dem Verwaltungsmanagement beziehungsweise die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland. Da erinnern sich vielleicht noch ein paar daran, vor einigen Jahren wurde mal ein Digitalpakt für die deutsche Verwaltung geschlossen. Der ist, und das haben nur ganz, ganz wenige mitbekommen, weil das sehr, sehr klein gehalten wurde medial, der ist ausgelaufen inzwischen. Das bedeutet, die Ziele, die darin festgelegt wurden, sollten erfüllt sein. Die Ziele waren, über 150 Bürgerservices beispielsweise zu digitalisieren. Also sowas wie Personalanmeldung, Wohnsitzummeldung, PKW. Von diesen 150 digitalisierten Services, die da angestrebt wurden, hat man weniger als 10 geschafft, meine ich. Es ist sehr, sehr erschreckend, die Zahl. Also es ist ganz, ganz klein. Und was man dann gemacht hat, die gute Konsequenz ist, in der Wirtschaft würde man sagen, okay, Umsatzziel nicht erreicht, hier müssen wir einen nachlegen oder hier müssen wir ganz schnell was tun. Im Staatlichen ist das dann immer ein bisschen anders. Der wurde jetzt einfach um 5 bis 10 Jahre verlängert, der Digitalpakt. Das heißt, wir schieben das Problem einfach hinaus. Und daran lässt sich immer ganz gut illustrieren, finde ich, wie schnell der digitale Wandel in der ein oder anderen Sache, vor allem im öffentlichen Bereich, vorangeht. Und oftmals ist das bei Unternehmen nicht anders in Deutschland, weil man darf nicht vergessen, wir sind unternehmerisch geprägt ein großes KMU-Land, also ein großes Land der kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ein lieber Freund aus den USA drückt das immer so schön aus. Wir haben Marken, die kein Mensch kennt, die noch nie jemand gehört hat, die Millionen von Umsätze machen und jeden Tag jeder benutzt. Das ist, und so ist es. Also wir sind Autozulieferer von Bauteilen, wo irgendwo in Unterhinterdorfingen der Weltmarktführer für dieses Autozuliefererteil sitzt und ein Leuchtturm der deutschen Wirtschaft mit ist. Und das können wir gut. Diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind aber nicht sehr adaptiv beziehungsweise nicht sehr dynamisch gewesen in der letzten Phase und haben oftmals jetzt das Gefühl, dass sie sich digital ganz schnell transformieren müssen beziehungsweise da etwas geschafft haben oder jetzt neue Generationen in das Unternehmen eintreten, die merken, okay, da stehen wir jetzt wirklich vor einem Problem, entweder in Sachen Fachkräfte oder auch in Sachen, wir müssen schauen, wie wir überhaupt noch unser Geschäftsmodell, was bisher gut funktioniert hat, aufrechterhalten können. Und da ist es so, dass diese Trägheit und diese Risikoaversion oftmals die Deutschen ins Spezielle und deutsche Unternehmen daran hindern, schnell zu wachsen. Und deshalb blicke ich da sehr hoffnungsvoll hin, weil wir haben großes Potenzial in Deutschland, das zu drehen und das drehen zu können, weil wir kommen aus einer innovationsgeprägten Geschichte wirtschaftlich, das muss man einfach sagen, was die sich heute aber eben etwas verlaufen hat, weil wir in Zukunftstechnologien, wenn wir zum Beispiel die Automobilindustrie uns anschauen, was unsere Prime-Kompetenz war in der Vergangenheit, dann ist in den Zukunftstechnologien in der Automobilindustrie, beispielsweise wie autonomes Fahren, solche Dinge, sind wir mittlerweile nicht mehr Number One. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir immer wieder jetzt an den Punkt stoßen, wo wir das bemerken und da ganz schnell aufholen und hoffentlich risikobereiter werden. Und das sage ich immer bei jedem Talk, den ich mache, das hast du auch schon gehört. Mein einer Satz, mit dem die Leute rausgehen sollen, ist, sie sollen zu ihrem Chef oder zu ihrer Chefin gehen und sagen, wir müssen mutiger sein. Und das in allen Hinsichten, also in allen Bereichen, ob das die wissenschaftliche Komponente ist, ob das die ob das Werbung oder Marketing ist, egal wo, der frühe Folger beziehungsweise der Impulsgeber zu sein, hat die meisten Vorteile beziehungsweise ist in diesen innovationsgeprägten, transformativen Prozessen super, super wichtig und richtig. Und Das ist so der Grundstand, den würde ich erstmal sagen. Also es ist hoffnungsvoll, aber es gibt viel zu tun.
Okay. gut. Dann lass uns mal das Ganze eingrenzen auf das Thema Kommunikation, digitale Kommunikation. Was würdest du sagen, welche sozialen Netzwerke sind für Unternehmen relevant? Wo muss man auf jeden Fall sein und auf welchen Hochzeiten muss man vielleicht auch nicht tanzen?
Das ist absolut berechtigt und vor allem diese zweite Frage, auf welchen Hochzeiten muss man nicht tanzen, die wird sich oftmals viel zu wenig gestellt, weil man von der Komplexität der Plattform oftmals so überrollt ist und auch von vielen so überfordert ist, dass man oft sagt oder dass auch viele Chefs und Chefinnen dazu tendieren, einfach zu sagen, wir müssen überall sein. Guck mal, das ist ein neuer Trend, da müssen wir draufspringen, da müssen wir sein. Aber es ist das Grundprinzip daran, man muss da sein, wo auch die Zielgruppe ist. Und wenn ich ein Kosmetikhersteller bin, der Lipgloss verkauft, der eine sehr junge Zielgruppe hat, natürlich muss ich dann auf Snapchat sein und natürlich muss ich dann auf TikTok sein etc. Wenn ich aber ein B2B-Unternehmen aus der Pfalz bin und Maschinenteile verkaufe, dann muss ich vielleicht eher auf LinkedIn sein und auf Facebook, also oder auf X. Das sind Dinge, die man sich klar stellen muss und Fragen, die man sich darstellen muss. Und dann muss man es immer in zwei Teilen sehen. Wo ist meine Zielgruppe jetzt und wohin entwickelt sich meine Zielgruppe? Weil ganz, ganz viele, auch prestigeträchtige Hersteller, haben das Problem, dass, ich sage immer, ein gutes Paradebeispiel, was mir dazu mal einfällt, ist Nespresso. Totale Prestigemarke in einer Altersgruppe 30 plus und etc. Dieses Image müssen sie aber aufrechterhalten. Das heißt, sie müssen sich darauf konzentrieren, klar für diese Zielgruppe weiterhin präsent zu sein und da das Image aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig müssen sie aber schon für ihre Zukunft, für die nächste Generation, dieses Bild erstmal implementieren. Bedeutet, die müssen auch auf TikTok sein und schon mal da sicherstellen, dass wenn die Leute an Kaffeeautomaten denken oder an guten Kaffee, dass da als Premium-Marke Nespresso in den Sinn kommt. Und deshalb muss man es immer einteilen in, wo ist man schon und welche Zielgruppe hat man schon und wie erreicht man die und wo will man hin, beziehungsweise wo will man auch neue Zielgruppen erschließen und welche Probleme beziehungsweise welche Vorteile habe ich damit. Und deshalb ist die Antwort darauf so individuell, aber die wichtigste Sache, die man sich stellen muss, ist, wo muss ich vor allem nicht sein? Das ist ganz, ganz wichtig, weil durch dieses viel Betreiben und wir wissen alle, Kommunikation in egal welchem Bereich und besonders digital zahlt sich nur aus, wenn sie konsistent ist. Und das bedeutet Regelmäßigkeit, das bedeutet feste Formate. Da gibt's nur ganz, ganz wenige mit sehr, sehr großen Teams und sehr, sehr viel Know-how, die das auf allen Formaten und Kanälen aufrechterhalten können. Und deshalb ist da meine klare Sache, choose your battlefield. Also wo möchtest du reingehen und was lohnt sich wirklich? Keine Pauschalantwort, aber vielleicht nochmal ein Denkanstoß für viele, die denken, oh, da ist jetzt Be Real, wir müssen unbedingt zu Be Real. Aber eigentlich muss es gar nicht sein.
Ja, du, da sagst du was. Ich habe da häufig das Gefühl, dass diese Fragestellung, die du gerade in den Raum gestellt hast, überlagert werden von diesem Aktionismus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt's hier schon wieder ein neues soziales Netzwerk. Wir müssen da sein. Aber wie du sagst, noch mal einen Schritt zurück und überlegen, muss ich da wirklich sein? Wer ist dort die Zielgruppe? Möchte ich die ansprechen? Etc. pp.
Und da vielleicht noch mal eine wichtige Bemerkung. Manchmal ist dann eben auch die Antwort, wenn was Neues kommt und was Neues wichtig und sehr relevant sein könnte, für die jeweilige Zielgruppe oder das jeweilige Unternehmen, Firma, Organisation, wie auch immer, dann ist mir ja manchmal auch die Antwort ja. Also wie zum Beispiel, wenn du jetzt junge Menschen ansprechen möchtest und es kommt sowas wie Be Real und die machen jetzt, vor wenigen Tagen passiert, die machen jetzt Brand Spaces auf, also du kannst als Marke auch Profile haben, dann ist vielleicht die Antwort ja. Also diese Agilität, vor der darf man sich auch nicht verschließen und dann wieder denken, ach, Innovationskraft, wo wir beim Thema waren, die fahren wir jetzt zurück und wir warten erstmal ab, sondern dann muss man auch in den richtigen Momenten sagen können, oh krass, ja, das ist was für uns und da müssen wir jetzt dabei sein. Aber genauso muss man eben sagen können, auf Twitter oder X werden wir niemanden erreichen, weil das einfach nicht unser Battlefield ist und das wird für uns immer so bleiben. Aber genau, es ist das Momentum ist das Wichtige.
Ja, den Ball würde ich gerne gleich aufgreifen, Hans. Wie schätzt du denn die Entwicklung von X, vormals Twitter, ein? Formerly known as Twitter.
Ja, das ist eine schwierige Angelegenheit. Und ich muss ja sagen, ich finde es beeindruckend, mit welcher Klarheit da teilweise die Unternehmen und Werbetreibenden mittlerweile Stellung beziehen. Was mich sehr, sehr freut. Weil diese, muss man ja auch sagen, in dem Sinne politische Klarheit sieht man selten in der Kommunikation. Das haben wir jetzt erst wieder tolle Beispiele gesehen, als es um den ganzen AfD, die ganze AfD ist ein Skandal, aber um den AfD-Skandal ging, der jetzt ans Licht gekommen ist. Da hat man gesehen, dass wirklich auch viele Unternehmen mittlerweile Farbe bekennen und sich sagen, wir sprechen uns dagegen aus etc. Das machen auch mittlerweile viele Werbeagenturen beispielsweise, die früher Twitter-Werbung für ihre Kunden ausgespielt haben, die sagen, das machen wir nicht mehr. Also wir werden mit eurem Geld, auch wenn ihr uns das gebt, das nicht auf diese Plattform investieren. Also da muss man sagen, da hat sich schon echt was getan. Und man kann das immer finden, wie man möchte. Man muss das mit den Werten von sich und den Werten des Unternehmens vereinbaren können. Wenn das möglich ist, und ich sage mal gerade im politischen Spielfeld und auch in der in den öffentlichen Accounts, das ist ganz, ganz viel. Also die Berliner Polizei beispielsweise ist ja auch super aktiv auf X oder Twitter. Da muss man sich eben fragen, kann man schon andere Kanäle wählen? Wie wählt man die? Wo sieht man sich dann etc.? Also nach diesen Alternativen sollte man auf jeden Fall schauen. Und man muss es eben auch dann verargumentieren können, warum man da noch bleibt und das mit seinen Werten auch vereinbaren können. Persönlich, von mir sieht diese Plattform weder von jemandem, mit dem ich zusammenarbeite, noch von mir irgendwelches Geld für Werbeausgaben. Und ich werde da auch nicht aktiv sein. War ich aber auch nie groß, das muss man auch dazu sagen. Ich kenne die Plattform, ich weiß, wie sie funktioniert. Aber ich war nie der Hauptkonsument von Twitter. Es ist wie immer eine Wertefrage. Es ist wie jede Kooperation, die man mit einer meinungsträchtigen Person des öffentlichen Lebens macht, sei es ein Influencer, sei es einer prominenten Person, man muss mit den Werten konform sein. Wie die Person lebt, was die Person tut, was die Person macht, was sie für einen wirtschaftlichen und Umweltfaktor auch hat und alles, was dazu gehört. Und muss dann schauen, passt das zu mir und zu meiner Marke und zu dem, was ich sagen will. Und da muss man auch klare Haltung zeigen und auch wenn es darauf ankommt, diese zum Ausdruck bringen können und verteidigen können, wenn es dann darum geht.
Twitter war ja sehr gut genutzt, frequentiert, vor allen Dingen von Journalistinnen. Auch weil, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer eine schöne Quelle für Originalzitate von Personen des öffentlichen Lebens war. Jetzt ist die Frage, was ist deiner Meinung nach, welches Netzwerk kann das ersetzen?
Ich glaube, bei PolitikerInnen ist es sehr, sehr viel TikTok tatsächlich inzwischen. Ich sehe unglaublich viele, die sind ja auch immer schön markiert in Deutschland mit dem MdB, also Mitglied des Bundestages, sehr, sehr viel in meinem Feed mittlerweile auf TikTok. Also der auch unglaublich guter, gut produzierter Videocontent. Also da haben viele verstanden, wie es geht und wie es funktioniert. Klar haben da viele auch keine Lust drauf, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall ein Stimmungsbild zu jeder Partei oder zu jeder Richtung da auch oftmals mittlerweile finden kann und das auch zeitnah und zeitrelevant. Ich glaube, dass das klar für die Journalistinnen, das ist ein Problem, aber das können sie, glaube ich, mittlerweile über andere Kanäle ausweichen. Auch Journalistinnen müssen sich eben damit abfinden, dass es noch digitaler wird und sie omnipräsenter auf allen Plattformen Recherche betreiben müssen. Und ich glaube, das ist bei vielen, muss man dazu sagen, auch noch nicht angekommen. Da waren die Methoden, die immer funktioniert haben, sind halt heute andere teilweise.
Ja, guter Punkt. Lass uns das Bild ruhig noch ein bisschen größer ziehen. Welche Social Media Trends siehst du für dieses Jahr?
Für dieses Jahr ist mir erstmal immer super wichtig zu erwähnen, die Nischenplattformen sind gar nicht so nischig, wie sie immer scheinen. Ich sage mal, aus klein wird groß, also die Nische nicht zu unterschätzen und darauf zu investieren und darin auch zu kommunizieren und das effektiv, weil da kann man wirklich auch noch wachsen. Selbst bei TikTok ist es so, wenn man denkt, okay, jede Marke macht inzwischen TikTok oder jeder hat irgendwie einen TikTok-Account, da ist das Ganze schon abgegrast. TikTok ist immer noch eine der beiden Plattformen, wo du am einfachsten beziehungsweise am leichtesten organische Reichweite generieren kannst und das sehr, sehr schnell und auch sehr präzise. Man muss nur wissen, wie. Das ist immer meistens der Knackpunkt bei allen. Die zweite Plattform, wo man sehr, sehr große organische Reichweite generieren kann, ist LinkedIn, wo auch immer viele glauben, absolute Nischenplattform etc. 1 Milliarde Leute sind auf LinkedIn, was man aber nicht begreift. Auf TikTok ist das ähnlich. Ich glaube, unter 5% der Menschen, die auf TikTok angemeldet sind, posten selber Videos. Das heißt, wenn das jeder machen würde, wäre die Konkurrenz groß. Ja, die Konkurrenz ist groß. Die Konkurrenz aber überall groß. Findet eine neue Geschäftsidee. Ja, es kann funktionieren. Es kann aber auch genauso, wir wissen, wie viele Startups scheitern im Vergleich. Also es ist die Konkurrenz ist immer groß und so ist es eben auch mit medialen Plattformen. Das Ding ist, wenn man es richtig angeht, funktioniert das immer und immer noch im Vergleich ist es eben immer noch klein. Immer da ein schöner Fakt, den ich auch immer wieder gerne erwähne, ist, wenn man einmal die Woche auf LinkedIn postet, gehört man zu den Top 1% der Creator in Deutschland. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich nicht viel. Und damit kann man es schon weit, weit oben quasi schaffen und kann sehr, sehr viel sich sichern. Also dieses ganze Thema Nischenplattform, das sollte man sich nochmal anschauen. Auch großes Thema dabei ist immer Pinterest, wird auch von vielen unterschätzt, ist aber nun mal die nach Google und YouTube die drittgrößte Suchmaschine der Welt. Und das zeitunabhängig. Das ist immer ein ganz schöner Faktor. Wenn man im Herbst Kürbissuppenrezept hochlädt auf Pinterest und das sieht gut aus, dann wird das auch im nächsten Jahr noch genauso gesucht und gefunden, wie es in diesem Jahr gesucht und gefunden war. Also der Suchen- und Finden-Aspekt ist auf Pinterest sehr, sehr hoch und das darf man über die Jahre und über die Beständigkeit absolut nicht unterschätzen. Da gibt's auch gute Beispiele, die das schon erkannt haben, wie in Rewe beispielsweise etc. Die sind da sehr, sehr früh aufgesprungen und für jedes Standardrezept, sag ich mal, was du in Deutschland mittlerweile suchst, sei es das Kartoffelgratin oder die Spaghetti Bolognese, da sind die ersten Ergebnisse Rewe mittlerweile, weil die eben so viel gesucht wurden schon über die Jahre und so viel gefunden wurden. Das sollte man sich auch mal anschauen, wenn das für visuelle Marken auf jeden Fall ein Schauplatz ist, dann ist das super spannend. Genau. Und wie gesagt, die Nische nicht zu klein halten, dass man denkt, das lohnt sich gar nicht, sondern auch aus einer kleinen Gruppe mit kleinen Personen, die in der Nische groß sind, da kann viel entstehen. Und deshalb, genau, neue Plattformen vielleicht mal auswählen, die oder in den Mix mit aufnehmen, die nochmal ein bisschen das Feld erweitern, aber gar nicht so nischig sind, wie man sie nischig geglaubt hat. So, und dann sind wir auch schon beim zweiten Thema. Das ist dieses ganze Thema Closer Communities. Ich glaube, wir haben da in den letzten Jahren und vor allem auch im letzten Jahr einen großen Shift erlebt. Weg von diesen klassischen Social Media, in dem Sinne Facebook oder gerade Meta mit Instagram hat da sehr, sehr großen Shitstorm erlebt, auch mit diesen ganzen Algorithmusumstellungen, die sie hatten, so wo Leute sagten, ich möchte einfach nur noch auf Instagram, wenn ich auf Instagram gehe, möchte ich meine Freunde sehen und nicht tausend andere Sachen vorgeschlagen bekommen. Also dieses Social Media geht hin zu so einem Community Media. Die Leute ziehen sich zurück in kleinere Gruppen auf den öffentlichen Plattformen, um eben mit Gleichgesinnten über Themen, die sie wirklich interessieren, sich auszutauschen, anstatt sich überwältigt zu fühlen von allen Themen, die ihnen vorgeschlagen werden und auf sie einprasseln. Es ist eigentlich ein ziemliches Paradoxon, weil man spricht dann von Rückzug ins Private auf öffentlichen Plattformen. Aber genau das ist das, was passiert. Und das sind auch die Features, die in dem letzten Jahr erfolgreich waren, wie WhatsApp-Channels, Riesenthema. Da war direkt von Rossmann bis Obi, waren da direkt alle dabei mit dem eigenen WhatsApp-Channel. Funktioniert für viele Unternehmen wahnsinnig gut, gerade im Konsumgüterbereich. B2B, eben LinkedIn-Events zu machen, LinkedIn-Events zu hosten etc. Auch eine Community, die man in einem Rahmen zusammenbringt und dann nutzen kann. Aber eben auch, habe ich übrigens auch ein schönes Beispiel gesehen für eine WhatsApp-Channel-Use im B2B-Bereich, fand ich auch sehr spannend, wie ein Hersteller, ich glaube, es sind auch Maschinenteile, Stahl auf jeden Fall. Die haben ihre Community zusammengenommen an Monteuren, die sie haben, und haben diese ganze Monteur-Community quasi in einen WhatsApp-Channel gepackt und spielen dann immer die neuesten Innovationen aus, die sie an Produkten haben, die sie an On-Top-Installationen quasi bei den Kunden oder bei den Aufträgen, die sie selber haben oder bei den großen Bauprojekten selbst mit installieren können oder selbst mit einbauen können. Und das funktioniert für die wahnsinnig gut, weil die natürlich direkt per WhatsApp alle Monteure erreichen, die in ihrem Auto sitzen und dann denken, boah, klar, das bauen wir da gleich noch mit ein etc. oder das bestellen wir uns. Also da gibt's auch, man muss manchmal um die Ecke denken, gibt's auch gute Möglichkeiten. Aber diese Nahbarkeit, dieses Interessen in einem Raum zusammenbringen, Instagram Broadcast Channels, auch gutes Beispiel. Also einen Channel eröffnen, wo man seine Community nochmal enger zusammenbringt. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Auch da massiv unterschätzt Facebook-Gruppen, sage ich auch immer wieder. Es ist immer noch eine Riesen-Community. Es sind private Gruppen, wo sich teilweise über 250.000 Menschen oder mehr täglich austauschen und da wahnsinnig viel Zeit verbringen. Das heißt, dieses nicht nur denken, wie schaffe ich Reichweite, sondern wie schaffe ich aus der Reichweite es zu transformieren in wirklich tiefe Verbindungen mit Unternehmen, mit Produkten oder mit Personen. Und das kann, glaube ich, für viele Effekte haben, die sie noch gar nicht so ahnen. Und das Letzte, was ich immer noch mitgeben möchte, vielleicht die dritte Sache oder der dritte Trend ist, die Ära des Entertainments ist hier und bleibt erstmal. Da muss man sich nichts vormachen. Wir kommen aus einer Ära, wo wir im TV Werbung schauen mussten, weil wir es nicht überspringen konnten. Dann kam YouTube und Smart TVs und dann konnten wir Werbung teilweise überspringen oder mussten sie nur 5 Sekunden gucken. Mittlerweile ist es so, dass wir zum Großteil an unseren Handys und auf Social-Plattformen Werbung konsumieren. Und da entscheiden wir selbst, ob wir sie gucken wollen oder nicht. Das heißt, wenn du als Werbetreibender, als Unternehmen ein Video, ein Bild etc. posten möchtest und die Aufmerksamkeit der Leute generieren möchtest, dann muss im ersten Moment Mehrwert, Entertainment im Fokus sein, damit die Leute sich das auch angucken und nicht das Produkt bzw. Werblichkeit. Das vergessen ganz, ganz viele, beziehungsweise das hört sich einfacher an, als es meistens getan ist, weil die meisten Unternehmen tun sich dann schwer, doch so nahbar und authentisch zu sein und denken, okay, wir müssen ja eine gewisse Professionalität ausstrahlen. Das ist kein Hindernis. Also Professionalität heißt nicht langweilig, sage ich immer. Das zu schaffen, Entertainment und Mehrwert zu bieten mit einem Faktor, der eben ausstrahlt, dass man eine Expertenrolle hat in dem Bereich. Weil wenn man 30 Videos gesehen hat, die man wirklich interessant findet über wie Pflanzen gezüchtet werden und was es da vielleicht für neue Möglichkeiten gibt etc., also so Edutainment in dem Fall, also Education und Entertainment zusammen, sich das angeschaut hat und dann weiß, das kommt von dem Account, dann wird man ganz sicherlich, wenn man sich mal um den nächsten Gartenbau oder etc. kümmert, wird man sich die anschauen. Das heißt, wegzugehen von dieser plumpen Werbung, von diesen in your face, wir schreien heraus, du musst dieses Tasse kaufen, sondern hinzugehen zu dem, lasst uns durch Entertainment und durch Mehrwert eine Expertenrolle schaffen, sodass wir bei den Menschen, wenn es um die Kategorie am Produkt oder Dienstleistung geht, als Nummer 1 im Kopf sind, wenn es dann um den Kauf des Produktes geht. Und in diese Richtung müssen noch viel mehr denken als in nur plumpe Werbung. Und das, ich würde sagen, das rundet die Top 3 ganz gut ab.
Ein Weg zum letzten Punkt, den viele Unternehmen ja in den letzten Jahren beschritten haben, war die Kooperation, die Zusammenarbeit mit InfluencerInnen.
Ja, klar.
Was ist daraus geworden? Ist das noch aktuell? Macht man das noch? Soll man das noch machen?
Klar. Wenn man die ganzen Investitionen, die in Influencer-Marketing getätigt werden, sich anschaut, auf der ganzen Welt verteilt, sind wir als Deutschland unter den Top 5 der Spender. Das heißt, wir investieren als Wirtschaft oder die deutschen Unternehmen investieren schon sehr, sehr viel in diese Creator Economy beziehungsweise in diese Ökonomie hinein. Was erstmal eine gute Entwicklung ist, weil wir dadurch auch Experten geworden sind oder viele Unternehmen sind schon Experten darin, wie sie die richtigen Menschen, die richtigen Influencerinnen oder Personen des öffentlichen Lebens, die eine Reichweite haben, für sich rekrutieren können, die dann auch die entsprechenden Ergebnisse erzielen. Andere haben das aber noch gar nicht geknackt. Und es gibt, das muss man auch sich vor Augen halten, keine Pauschalformel, weil Influencerin A, die hat die exakt gleichen Werte in Sachen Engagement, Reach, whatever, mit Influencerin B, die hat auch das Gleiche. Die kann man jetzt nicht aufeinanderlegen, allein vom Datenblatt, und kann sagen, wenn du die beiden einkaufst, auch zum gleichen Preis, dann werden die nicht exakt gleich performen. Und da muss man sich genau hinterfragen. Deshalb finde ich bei den Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass sie immer so einen, auch da einen Background-Check machen. Passt das zu meinen Werten, diese Person, wie die kommuniziert, was die kommuniziert? Möchte ich das? Ist die Community, die dahinter sitzt, ist die ich wirklich erreichen möchte? Oder finde ich die nur cool? Und das andere ist immer, da sage ich immer, Bauchgefühl ganz schlecht im Influencer-Marketing, weil du kannst die ganz, ganz blöd finden. Ganz, ganz blöd. Und die erreicht aber genau die richtige Zielgruppe, kommuniziert genauso, wie du es möchtest, aber du würdest sie halt privat niemals konsumieren. Das heißt nichts. Das heißt, du musst es schauen, ausprobieren, die richtigen Menschen für dich finden und rekrutieren und damit Multiplikatoren bilden. Und der Markt wird immer größer. Also die Investition ist nicht nur steigend in dem Bereich, sondern auch der Output beziehungsweise die Gewinne, muss man ja auch einfach in dem Bereich sagen, die darüber erzielt werden, die sind auch steigend. Also es ist das profitiert voneinander. Das bedeutet, man muss, und das auf jeden Fall, in diesem Jahr spätestens darin einsteigen. Und Marken müssen auch mehr selber wie Influencerin oder Creatorin denken. Und das ist für ganz, ganz viele auch noch das Problem. Warum sind Influencer so erfolgreich? Weil sie nahbar sind, authentisch sind. Weil sie genau das machen, von dem wir gesprochen haben. Die schaffen es, Communities zu bauen, etc. Und da müssen Marken auch noch an den Punkt kommen, dass sie sich viel mehr als ein Creator oder als ein Influencer oder als ein Community-schaffendes Medium sehen, als Marke auf einer Social-Media-Plattform. Und das, glaube ich, fällt vielen noch schwer. Aber da sollte man sich genau anschauen, wer die Personen sind. Aber das nicht auszuprobieren, ich glaube, dafür gibt es ein wenig Ausreden nur noch.
Von den ganzen Entwicklungen, die du gerade skizziert hast, gibt es da welche, auf die Unternehmen auch kurzfristig und, Achtung, mit überschaubarem Aufwand reagieren könnten?
Kurz, also da gibt es immer zwei Erwartungshaltungen. Das erste ist Arbeitsaufwand versus Erfolg, so möchten wir es mal nennen. Wenn wir von LinkedIn sprechen, dann habe ich gesagt, dann ist man mit einem Post pro Woche beispielsweise schon unter den Top 1%. Das heißt, mach das mal ein Jahr, dann wird der Erfolg sich auf jeden Fall einstellen, wenn dein Content gut ist. Klar, du musst so ein bisschen wissen, auf was musst du achten, wo will man hin und wie läuft das Ganze. Und so ein paar Regeln gibt's, die gibt's ja auf jeder Plattform. Aber generell wird das funktionieren. Auf der anderen Art muss man eben auch schauen, okay, will man jetzt ganz schnelle Erfolge erzielen? Also da ist eher Konsistenz der Faktor, der zum langfristigen Erfolg führt. So, und dann muss man immer schauen, es gibt ja noch mittelfristige und kurzfristige Erfolge, die man vielleicht erzielen will. Und da zum Beispiel Influencer, ein riesen Manifest. Das Einzige, was man da vielleicht in die Hand nehmen muss, ist erstmal ein bisschen Budget, beziehungsweise einen Beziehungsaufbau und so, dass man auch dass der Influencerin oder die Influencerin die Marke versteht. Und dann aber von heute auf morgen ja auf dem Smartphone der Menschen sein kann. Das darf man eben auch nicht vergessen. Es gibt Kampagnen, wenige, aber es gibt auch flexible Unternehmen, wo es 3 Tage dauert von der Buchung des Influencers, bis dass das in einer Instagram-Story ist beispielsweise. Also das darf man auch nicht vergessen. Die Schnelligkeit von Digital-Marketing beziehungsweise Influencer-Marketing ist oftmals auch ein Vorteil. Sonst alles, was an organischen Media besteht, ist immer ein Marathon, kein Sprint. Das bedeutet, man muss schauen, wie baut man das langfristig auf, sodass es zum Erfolg führt. Podcast zum Beispiel, Riesenmedium, ist aber auch ein absoluter Marathon, kein Sprint. Das baut sich über die Zeit auf. für die Mittelfristigkeit, da ist auch zum Beispiel Paid Marketing auf den Social Media Kanälen ein super Beispiel. Da wird man sehen, okay, man probiert das eine aus und das andere aus. Man will jetzt vielleicht zum Beispiel ein Produkt verkaufen mit der einen Anzeige und mit der anderen auch. Und dann sieht man, okay, die funktioniert besser als die. Dann testen wir doch mal die jetzt gegen noch eine andere. Dann sieht man wieder, okay, B funktioniert besser. Dann testet man wieder A gegen C und etc. Und so schafft man eine Mittelfristigkeit, die einen ja dann sichert, dass man den Return on Investment, also das, was man ausgegeben hat, reinbekommt und multipliziert, dass das funktioniert. Deshalb sollte man immer kurzfristig, mittelfristig, langfristig denken. Und was eben den meisten fehlt, ist die langfristige Denke, weil sie eben kurze und sprintige Erfolge erzielen wollen. Aber der langfristige Aufbau ist eben umso wichtiger, weil der ist im Endeffekt das, der dann auf eine lange Sicht ohne Investition und ohne viel Zeitaufwand, also ohne Investition in allen Ebenen, monetär und zeitlich, dich viel, viel profitabler in allen Sinnen hält. Das bedeutet, der ja dann durch die eigene Community, die dann irgendwann aufgebaut ist, ganz von sich alleine lebt. Und das vergessen viele, dass der Aufwand in den Zeitaufbau von langfristigen, organischen Maßnahmen in den digitalen Medien einen wahnsinnigen Vorsprung auf lange Sicht schafft.
Jetzt widmest du dich in deinem Buch, was im April erscheint, richtig?
Genau.
Dem Business-Netzwerk LinkedIn.
Yes.
Warum ist die Wahl ausgerechnet darauf gefallen und nicht auf TikTok oder BeReal oder Threads oder whatever?
Weil es wahnsinnig unterschätzt ist und weil ich mir vor knapp anderthalb Jahren da mal selber eine Challenge gesetzt habe und gesagt habe, da habe ich diesen Fakt, den ich vorhin gesagt habe mit diesem, wenn man einmal die Woche postet, gehört man zu den Top 1%, habe ich den zum ersten Mal gehört und dachte so, ich mache das jetzt mal. Dann habe ich nicht nur gesagt, ich mache das jetzt mal, sondern ich überlege mir mal, wie das ein paar Unternehmen auch machen könnten und habe die dann auf dem Weg auch begleitet und habe festgestellt, dass diese Plattform wahnsinnig erstens unterschätzt ist, nischig ist, unbekannt ist und es ist eine B2B-Plattform, das darf man nicht vergessen. Für viele B2B-Unternehmen ist Social Media immer so, oh, schwierig, müssen wir da überhaupt sein, bringt uns das was, etc. Gerade dann ist LinkedIn the place to be und der Safe Space vor allem. Und das wird von vielen unterschätzt. Und dann ist sehr, sehr viel Talk in the Town immer über den Instagram-Algorithmus, über den Algorithmus-Change bei TikTok und Co. Über LinkedIn wird gar nicht so viel gesprochen. Und ganz, ganz viele verstehen auch die Basics von LinkedIn noch gar nicht und wie das funktioniert und wann, was sie sich da halten müssen und wann es Sinn macht, Inhalte zu teilen und auf was man den Fokus legen sollte, etc. Und damit habe ich mich befasst, habe mit über 40 Expertinnen gesprochen und Experten, die auf der Plattform aktiv sind, ein Großteil davon LinkedIn Top Voices, wie es funktioniert, was es für Trends gibt, was es für Basics gibt. Es ist auch sehr interaktiv. Das bedeutet, man hat da auch direkte Checklisten und alles mit dabei, dass man das auch umsetzen kann, um eben in eine Beständigkeit reinzukommen. Und da sind wir wieder in der Langfristigkeit, dass man das aufrechterhalten kann und darüber ein organisches Social Media aufbauen kann, von dem man vielleicht gar nicht so sehr am Anfang gedacht hat, dass es überhaupt so sehr ein Social Media ist, wie man es vermuten könnte.
Und wenn wir jetzt ja noch ein paar Tage auf dein Buch warten müssen, lieber Hans, hast du denn trotzdem schon vielleicht so 3 Einsteigertipps für Unternehmen, die da jetzt noch gar nicht aktiv sind, die sich aber überlegen, ach Mensch, ja, B2B und das könnte die richtige Plattform für uns sein? Dürfen wir da schon vorher was wissen?
Ja, und zwar ist es, und da kann man auf den Grundstein erstmal gehen, da positioniert sich LinkedIn auch ganz, ganz klar. Es ist eine Wissensaustauschplattform für Fachleute. Das bedeutet, die meisten Unternehmen sind ja erfolgreich, weil sie Fachleute oder Fachpersonen für irgendetwas sind. Bedeutet, das ist eigentlich die ideale Plattform, um dieses Wissen zu teilen. Und mehrwertfokussierter Content, beziehungsweise der Content, der sich wirklich auf die Inhalte konzentriert, und das ist das Schöne, der ist bei LinkedIn am erfolgreichsten. Das bedeutet, sich darauf zu konzentrieren, Wissen in einer kurzen, kompakten Form, textlich gut zu positionieren und zu präsentieren, das ist sehr, sehr wichtig. Und das Nächste ist auch da, Nahbarkeit und Authentizität zeigen. Wer sind die Personen im Unternehmen, die da arbeiten? Bill Gates zum Beispiel hat mehr Follower auf LinkedIn als Microsoft. Also die Menschen wollen gerne News von Menschen hören, beziehungsweise Menschen kommunizieren gerne mit Menschen und nicht so gerne mit Marken. Das wollen immer Marken nicht so gerne wahrhaben. Aber deshalb lasst die Mitarbeiter für euch sprechen. Ihr habt so tolle Leute im Unternehmen, die Ingenieurinnen sind, die Marketingpersonen sind, die Experten sind für Kommunikation etc. Lasst diese Leute sprechen und lasst diese Leute zu Wort kommen für eben genau die Bereiche und dadurch werden sie automatisch zu Experten in dem Bereich und für euer Produkt beziehungsweise für die Dienstleistung und das ist genau wieder der gleiche Effekt. Dadurch bekommt man den im Kopf, den Expertenstatus und denkt so, wenn ich über Gas nachdenke, da gibt's doch diese eine auf LinkedIn, die spricht immer über Gas und was es da für Potenziale gibt etc. Diese Connection möchte man schaffen und das geht eben mit Personen viel leichter. Deshalb investiert in Mitarbeitende statt des Unternehmensprofil. Das ist noch ein großer Tipp. Und der vielleicht letzte Tipp ist, Routinen schaffen. Routinen und Raum schaffen dafür. Das bedeutet, egal ob das der Mitarbeitende ist oder ob es der CEO selber ist, man muss sich Routinen überlegen, die für die Person funktionieren. Ob das sagt jetzt, ich gebe euch einen Blocker in der Woche für eine Stunde, wo ihr einen LinkedIn-Post schreiben könnt. Oder vielleicht ist ja auch das Ziel 5 zu schreiben. Wo findet das im Kalender statt? Wie wird das priorisiert? Dass da klare Regeln da sind und auch eben klare Ziele. Weil loszurennen ist gut. Davon bin ich immer erstmal ein großer Freund. Ich halte immer lieber Leute auf, anstatt ich sie anstupsen muss. Aber dann sich auch klar zu machen, was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel hinter dem Ganzen? Und was ist, weil so war es bei mir bei LinkedIn auch. Ich habe das mal gemacht. Ich habe diesen Fakt gehört und dachte so, let's go. Probieren wir einfach mal aus. Aber dann muss man sich schon mal hinsetzen und sagen, was ist das Ziel? Und gerade als Unternehmen, was will ich damit verfolgen? Wenn ich da jetzt 10 meiner Mitarbeitenden draufschicke und sage, let's go, wir machen das zusammen als Firma, dann eben zu schauen, was wollen wir da eigentlich erreichen und vor allem, wie erreichen wir das, was wir uns vornehmen und ist das realistisch? Also da so einen Reality-Check zu machen und sich wirklich klare Ziele zu setzen. Das wären so die 3 Sachen, mit denen man anfangen kann.
Dankeschön. Du hast es gerade angesprochen, es hilft sich da Routinen zu schaffen und dafür Raum zu schaffen. Jetzt hast du dir auch wieder so eine LinkedIn-Routine geschaffen mit, ich glaube, es hackt. Mhm. Ja, ich bin großer Fan. Sehr gut. Vielleicht für die, die es nicht kennen, das Mini-Format, ich glaube, es hackt. Dafür sprichst du mit Menschen, die nicht aus deiner Branche kommen und fragst sie nach ihren besten Hacks. Lieber Hans, was sind denn deine besten Hacks?
Ich glaube, das ist zwar immer keine schöne Zeit, aber ich mache mal 2. Der erste ist To-Do-Listen abschaffen. Weil ich glaube, dass wir mittlerweile mit den Geräten, auf denen wir jeden Tag arbeiten, also zumindest wenn man in Office-Berufen arbeitet, große Möglichkeiten haben, dass sich diese To-Do-Listen selber bauen. Meine To-Do-Liste ist beispielsweise mein E-Mail-Postfach, weil mein E-Mail-Postfach so strukturiert ist und so funktioniert, dass E-Mails, wo kein To-Do mehr mit verbunden ist, die sind weg. Und E-Mails, wo ich noch was zu tun habe, die sind da. Und es nach Wichtigkeit, das macht es also automatisch. Da muss man sich mal mit beschäftigen. Aber mir ist an irgendeinem Punkt aufgefallen in meinem Leben, ich verbringe sehr viel Zeit damit, To-Do-Listen zu schreiben. Und in dieser Zeit könnte ich eigentlich To-Dos schon erledigen. So, und das, oder manchmal hat man das Gefühl, und das kennen immer sehr, sehr viele, da sind immer sehr viele, oh Gott, das bin ich. Man hat gerade so viel zu tun, dass das Erste, was man machen will, ist erstmal sich eine riesengroße To-Do-Liste zu schreiben, um erstmal alles aufzuschreiben, erstmal wieder einen Überblick zu bekommen. So, und das ist immer der Moment, wo ich sage, da muss uns auffallen, warum entsteht denn dieses Chaos, beziehungsweise warum entsteht denn dieser Berg oder warum haben wir diesen Überblick nicht schon automatisch? To-Do-Listen abschaffen und sich damit mal beschäftigen, wie die sich selber erstellen können. Das wäre der erste, so ein Produktivitäts-Hack, würde ich mal sagen. Und der zweite Hack ist, viel öfter einfach mal zu machen. Einfach mal die Kamera mitlaufen lassen, hier ein Foto zu machen und dann einfach mal den nächsten LinkedIn-Post zu erstellen. Sich vor, da war ich immer sehr großer Advokat drin, als ich beispielsweise auch noch bei L'Oreal gearbeitet habe, für eine Make-up-Brand, da war ich dann auch in einer Position, wo es Social Media Manager auch gab. Trotzdem habe ich teilweise selber die TikTok-Lives mit den Influencerinnen gemacht, weil ich denke, wenn ich mir eine TikTok-Live-Strategie überlegen soll und nicht selber mal in so einem Live war und ich weiß, wie das funktioniert, wird es ein bisschen schwierig. Deshalb auch immer wirklich mal zu schauen, wie funktioniert das, das selber mal auszuprobieren. Und bevor man urteilt über eine Plattform, ist es der nächste Trend, wirklich auch mal da reinzugehen, zu schauen. Ich probiere es aus, vielleicht lösche ich es nach 30 Tagen wieder, aber wirklich da mal die Zeit sich auch zu nehmen und urteilsfreier zu werden, direkt im ersten Moment, sondern selbst vielmehr auch an der Basis auszuprobieren. Das ist immer ein guter Reminder, den man sich nochmal geben kann.
Ich bin das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war im November, glaube ich, da bin ich sehr, sehr selig rausgegangen aus deinem Vortrag, den du begonnen und abgeschlossen hast mit dem Appell, mutiger zu sein. Ich würde gerne diesen Appell nochmal festhalten für unsere Zuhörerinnen. 1, 2, 3, los geht's!
Genau, wir müssen mutiger sein.
Ja, super. In diesem Sinne, ich habe das für mich mitgenommen, bezugnehmend auf alle Lebensbereiche, jetzt nicht nur beruflich, aber da hilft es natürlich auch sehr, das immer im Hinterkopf zu haben. Und ja, da denke ich immer sehr stark an dich.
Ja, und es zahlt sich ja auch aus. Also ich hatte da ja auch in eurem Hause schon die einigen Kontakte, wo man gesagt hat, okay, man ist jetzt vielleicht mal, man nimmt mal eine neue Wortwahl oder eine andere Wortwahl und dann ist es vielleicht der Newsletter, der dann plötzlich die höchste Opening Rate hat oder so. Das hat man ja auch bei euch schon gesehen. Also die Effekte, die kleine Sachen haben können, wenn man das mal langfristig sieht und ganzheitlich sieht, dann kann das viel bewirken. Deshalb einfach, manchmal ein bisschen Mut zum Mut.
Genau. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht.
Genau.
Ja?
Richtig, dann machen wir wieder Back to Basics. Also das ist das funktioniert auf jeden Fall immer.
Lieber Hans, ich danke dir wie verrückt. Das war ein tolles Gespräch mit ganz vielen spannenden Insights. Ich sehe uns schon nächstes Jahr wieder plaudern.
Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Der Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.